Liebe Geschwister, wir haben gerade gesungen, wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welcher unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus verliert. Das Leben ganz Jesus schenken, nur dann werden wir bereit sein, wenn der Herr kommt und uns freuen. Wer aber nicht zu Jesus gehört, bei dem wird heulen und Zähne klappern sein. Er wird bereuen, diesen Schritt nicht rechtzeitig getan zu haben, weil auf ihn wartet der Ort ewiger Verdammnis. Das ist das, was uns die Bibel ganz klar sagt, alternativlos. Und so wollen wir uns freuen, als Kinder Gottes beim Herrn zu sein. Wir haben ja diese Tage mit des Herrn Hilfe den Propheten Maleachi Vers für Vers betrachtet. Er ist nicht so lang, dieser Prophet. Es sind 3 Kapitel. Heute wollen wir die zweite Hälfte vom letzten Kapitel des Propheten Maleachi lesen. Es ist auch das letzte Kapitel des Alten Testaments. Das heißt, ihr findet es relativ schnell, wenn ihr vor dem Matthäus-Evangelium schaut, letzte Kapitel des hebräischen Bibel des Alten Testamentes, wie man es heute nennt, unter der Überschrift Der Tag des Herrn kommt. Danach, nach diesen letzten Sätzen des Alten Testaments, war über 400 Jahre Schweigen, hat Gott nicht mehr geredet zu seinem Volk. Man muss sich vorstellen, fast ein halbes Jahrhundert. Und dann, als die Zeit erfüllt war, dann kam der Messias und auch mit seinem Vorangänger, mit Johannes dem Täufer, haben wir gestern schon gehört. Und so hat sich die Botschaft erfüllt. Aber jetzt lesen wir und schlagen auf Maleachi 3, Vers 13 bis 24. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Und Gott antwortet, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe. Gedenkt an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte noch mal mit uns beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Allmächtiger Gott, als Herr der Heerscharen sprichst du hier Gerichtsworte über alle, die gesetzlos sind, die dir untreu sind, aber auch Segensworte über alle, die zu dir gehören. Herr, wir bitten dich, lass uns alle doch, die wir heute hier sind und die wir das hören, auf der Seite deines Segens stehen, dass wir unser Herz dir rechtzeitig geschenkt haben oder noch schenken, wer es noch nicht getan hat, Herr. Danke, dass wir dich kennen und lieben dürfen als deine Kinder und dir nachfolgen, dass auch diesen Gottesdienst dazu dienen, dass unser Glaube gestärkt wird und dass wir bereit sind für den Tag, den du vorbereitet hast, wenn du wiederkommst, lieber Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Der Tag des Herrn kommt. Wir werden merken, dass am Ende des Alten Testamentes auch viele Parallelen sind zum Ende des Neuen Testamentes, insbesondere zur Offenbarung an Johannes. Und da sehen wir auch, dass das Wort Gottes eine Einheit ist, die Menschen niemals so hätten schreiben können, dass das alles vom Geist Gottes eingegeben ist, inspiriert ist. Auch ein Beweis, dass Gott existiert und dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Eine solche Harmonie findet sich in keinem anderen Buch der gesamten Menschheit, auch nicht im Koran oder sonstigen religiösen Schriften, sondern nur in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und so sehen wir also, dass wirklich die Bibel eine Einheit ist, über Jahrtausende entstanden, an über 40 Autoren, die sich nicht widersprechen, sondern wo einer auf den anderen aufbaut und das sich immer mehr erfüllt und ans Licht kommt, so wie auch im Propheten Daniel steht am Schluss, die Erkenntnis wird sich am Ende mehren. Und in der Offenbarung ist das dann noch deutlicher, noch ausführlicher entfaltet, was hier im Propheten Maleachi, ich sage mal so in den ersten Grundzügen, uns schon offenbart ist über das Ende der Tage. Es ist ja ein Erkenntnisfortschritt, immer mehr Licht, dann als der Messias gekommen ist und der Höhepunkt der ganzen Heiligen Schrift, natürlich die Evangelien, aber dann auch die Offenbarung, die die ganze Endzeit, das, was wir auch jetzt erleben, beschreibt. Wir wundern uns über nichts, was geschieht. Wer Offenbarung 13 kennt, es wird keiner kaufen oder verkaufen können. Es werden alle ein Mahlzeichen bekommen. Die Ungläubigen werden es annehmen. Das ist schon vor 2000 Jahren dem Apostel Johannes offenbart worden. Und wir haben es ja andeutungsweise schon erlebt, jetzt bei den ganzen Corona-Maßnahmen zum Beispiel, wo solche, die nicht mitgemacht haben, nicht mehr kaufen oder verkaufen konnten, außer wenn sie in das Netz gehen mit www.666, das eingeben und dann kaufen. Ich sage es mal ein bisschen spekulativ. Aber es ist schon interessant, dass alles immer mehr über die digitale Kontrolle laufen soll, sodass man alles genau erfasst, was der Einzelne tut. Also wir sehen, wie aktuell das Wort Gottes insgesamt ist. Und jetzt wollen wir speziell auch diese Verse betrachten aus dem Propheten Maleachi, Bote Gottes, auch auf Deutsch. Vers 13, hier spricht ja Gott selber, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir denn untereinander gegen dich geredet? Ja, wie vergesslich ist der Mensch. Er möchte oft von Gott nichts wissen, lästert über ihn, klagt ihn an und dann weiß er es gar nicht mehr. Nein, ich bin doch gotteswürdig, ich lebe doch, ich bringe ja keinen um und so weiter. Ja, und wie die Leute alle so reden, die denken, sie seien auch Christen und gerettet. Aber ein wirklicher Christ, ein geretteter Mensch ist nur, wer eine enge Beziehung, eine engste Gemeinschaft zu Gott hat, wer sein Leben Gott geschenkt hat, wer Jesus ins Herz aufgenommen hat durch die Umkehr und durch die Neugeburt, durch den Geist Gottes, Johannes Evangelium Kapitel 3. Die anderen Menschen, die sind zwar nominell Namenschristen, aber sie sind noch nicht gerettet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ihnen sagen, gerettet bist du nur, wenn du neugeboren bist durch den Geist Gottes. Und das kann nur so geschehen, dass wir sagen, ja, Herr Jesus, ich habe gedacht, ich könnte mich selber erlösen, aber es funktioniert nicht, ich bin nicht perfekt. Ich sündige jeden Tag in Gedanken, Worten oder auch Taten, wenn ich ehrlich bin. Und ich brauche die Reinigung durch dein Blut, dass ich wirklich als dein Kind mein Herz dir schenke. Der Mensch aber, der sich vielleicht für gerecht hält, für selbstgerecht, der klagt Gott an. Warum geht es mir so schlecht? Du bist an allem schuld, Gott. Du liebst mich nicht. Du lässt diese Krankheit zu, du lässt diese Einsamkeit zu, diese Arbeitslosigkeit, Insolvenz, den ganzen Stress und Unfrieden. An allem, was schlecht ist, soll Gott schuld sein. An allem, was gut ist, sind wir selber schuld. So nach diesem Motto leben und denken ja viele Menschen. Aber es ist ein großer Irrtum, ein Selbstbetrug, wo man sehr ungerecht mit Gott umgeht. Ein echter Christ aber wird erkennen, wir leben in einer gefallenen Welt, durch den Sündenfall schon, und alles Leid, alles Böse hier kommt letztendlich dadurch, dass der Mensch von Anfang an, also schon die ersten Menschen, Adam und Eva, sich von Gott losgesagt haben, selber sein wollten wie Gott, an die Stelle Gottes treten, und dadurch haben sie die Gemeinschaft mit Gott verloren, weil sie selber wie Gott sein wollten, die Lüge der Schlange, der sie geglaubt haben leider. Und das ist auch heute so, Der Mensch möchte selber der Größte sein, will keinen über sich. Aber wirkliches Glück, wirklicher Sinn im Leben besteht nur darin, dass wir in Verbindung mit dem lebendigen Gott und Schöpfer sind, seine Gnade und Erlösung in Anspruch nehmen. Und das macht uns wirklich glücklich. Wir haben dann wirklich ein Sinnenleben, wissen, wo wir herkommen als Geschöpfe Gottes, wo wir hingehen zu Gott, und jetzt dienen wir Gott. Also alle, die hier das schon getan haben, diesen Schritt zu Jesus, können bezeugen, ich habe ein sinnerfülltes Leben, ich weiß, wozu ich lebe, und ich bin nicht irgendwie nur Materie, die dann sich auflöst oder wie auch immer, was die Leute da so denken. Das ist ein trauriges Leben, wenn man nur so denkt. Und ein echter Christ, sage ich mal, der wird jetzt auch in dieser ganzen Krise, in den Kriegen und was alles jetzt auf uns zukommt, nicht Gott anklagen, wie es hier steht, harte Worte gegen ihn ausstoßen, sondern diese Haltung haben, jetzt noch näher zum Herrn, noch näher zu Jesus, die Hilfe von ihm erbitten und nicht sich selber aus dem Sumpf ziehen wollen. Wir können nur im Gebet, ja, Gottes Eingreifen erflehen, dass er uns auch in dieser Endzeit noch einmal barmherzig ist, auch über unser Volk sich erbarmt, dass immer gottloser wird, immer gesetzloser, auch durch die Gesetze, Ehe für alle und so weiter, was immer weiter von Gottes Wort abgewichen ist. Für mich ist es eine Glaubensstärkung, für mich persönlich, dass ich sehe, dass tatsächlich alles so kommt, wie wir es seit Jahren in den Endzeitkonferenzen immer wieder gesagt haben. Ob sie in Sachsen ist oder in Hohe Grete im Westerwald oder im Schwarzwald in Bad Teinach, oder jetzt gibt es auch seit 3 Jahren Endzeitkonferenzen in der Schweiz auf dem Hemberg. Also an 4 Orten haben wir schon diese Endzeitkonferenzen, und wir warnen vor diesen Entwicklungen. Und wir sehen, es kommt tatsächlich so. Vor ein paar Jahren hätten wir es vielleicht nicht geglaubt, dass das so schnell passiert. Es kann auch sein, dass nochmal Gnadenzeit kommt, aber es kann auch sein, dass wir, ich sage es vorsichtig, vielleicht schon in die Siegelgerichte eingetreten sind. Ich lege mich da jetzt nicht fest. Offenbarung 6, manche sagen, ja, Kriege, Inflation, Hungersnöte, das gab es immer schon mal wieder, diese Gerichtsreihen, aber am Ende wird es sich zuspitzen. Seien wir wachsam, seien wir bereit, dem Herrn zu begegnen, wenn er kommt, auch für seine Gemeinde bei der Entrückung, dass wir jederzeit ihm begegnen können. Aber traurig, die Menschen ohne Gott, sie reden harte Worte gegen Gott, anstatt Buße zu tun, das heißt umzukehren von ihrem falschen Weg und ihr Leben dem Herrn zu schenken. Und auch sämtliche Ideologien dieser Welt, also Weltanschauungen, machen im Grunde einen Aufstand gegen Gott. Ob es der Kommunismus ist, der Nationalsozialismus und heutige Ideologien, was sind die verbreitetsten? Der Feminismus, der Genderismus mit der Auflösung der Ehe zwischen Mann und Frau, und dass es hier nicht nur 2, sondern Dutzende Geschlechter geben soll, völlig absurd. Aber die Menschen wollen alles glauben, wenn sie nur nicht an Gott glauben. Es ist ja eine endzeitliche Entwicklung. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich in Stellenanzeigen MWD lesen muss. Völlig hirnrissig, aber sie machen es trotzdem. Und ich hoffe, es gibt noch Firmen, die das nicht mitmachen. Leider machen auch christliche Werke diesen Blödsinn schon mit. Aber ja, so weit sind wir schon gekommen. Die Leute, der Verstand ist auch schon verfinstert, und die biblischen Gebote, sie werden auch nicht mehr ernst genommen von vielen. Umso mehr sollten wir Licht sein in dieser Welt und Zeit, wo es immer finster wird. Jetzt weiter Maleachi, Vers 14 und 15. Hier sagt Gott durch Maleachi: Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Nun preisen wir die Übermütigen oder die Stolzen. Glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Ja, vielleicht ging es euch auch schon so, dass ihr geklagt habt, warum geht es den Gottlosen so gut? Und warum müssen wir Christen so leiden, bis hin zur Verfolgung ja auch? Ja. Nun, das ist nur äußerlich. Natürlich, der gottlose Mensch, er hat keine Skrupel, andere zu betrügen. Er wird dann oft auch reich, durch Betrug, durch Lüge. Aber ich möchte nicht in seiner Haut stecken, mit seinem Gewissen, falls er noch eines hat, oder mit dem, was auf ihn zukommt, im Gericht Gottes. Also, wenn wir dazu lesen, der Psalm 73, sehr bekannt, das ist diese ganze Klage über das scheinbare Glück der gottlosen Menschen. Da heißt es dann so, ich lese nur ein paar Verse draus, in Psalm 73, ab Vers 7 zum Beispiel: Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als hätte es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden und so weiter. Und dann heißt es aber weiter, jetzt über der Psalmist, der Gläubige, der hier betet, der sagt: Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So dachte ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab, auf das Ende der Gottlosen. Also so lange habe ich mich gequält und gedacht, warum ist dieser Reiche drüben, der Ungläubige, da so reich und ich vielleicht so arm oder... Aber bis ich auf ihr Ende Acht gab. Schon auf der Erde ist es oft so, dass Skandale ans Licht kommen, dass Betrug aufgedeckt wird. Jetzt gibt es ja einen riesigen Cum-Ex-Skandal, oder wie man das ausspricht, bestimmt schon davon gehört, bis hinauf in höchste Regierungsspitzen, bestimmt schon davon gehört. Es kann sogar im schlimmsten Fall, oder am besten, wie auch immer man das sieht, bis zum Kanzlersturz führen. Sogar linke Zeitschriften berichten darüber, wie der Stern, ich habe gerade gestern das noch gelesen. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Ich will es nicht sagen, ins Herz kann keiner schauen, über den Glauben des Einzelnen wollen wir hier nicht urteilen, aber es kommt schon auf Erden vieles ans Licht, wenn man nicht Federlesswirtschaft macht und es vertuscht, aber bei Gott ist sowieso alles offenbar, auch unsere Sünden. Wir müssen nicht auf die Großen schauen in der Welt, auch wir selber müssen uns immer wieder prüfen, lebe ich auch letztendlich gottlos, sollte ich auch umkehren und Buße tun. Also auch da wollen wir ganz ehrlich sein. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Aber hier, bis ich auf ihr Ende schaute, das letztendliche Ende der Gottlosen ist die ewige Verdammnis. Der Ort, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Und damit, mit denen wollen wir dann sicher nicht tauschen, sondern dann sind wir dankbar, wenn wir das Nötige zum Essen haben, zum Leben haben. Lass uns dankbar sein für das, was Gott uns zuteilt. Die Zeiten werden auch jetzt schwerer. Viele machen sich jetzt Sorgen um die Energiekosten, vor allem, wer eine Gasheizung hat und so weiter. Ja, aber auch da wird der Herr helfen. Und auch wir in den Gemeinden sind aufgerufen, einander zu helfen, wenn es wirklich bei den einzelnen Notlagen gibt. Auch wirklich wichtig, dass da unsere Gemeinden nicht versagen. Ja, vielleicht auch jemanden ins Haus aufnehmen oder auch finanzielle Unterstützung geben, Holz schenken oder wie auch immer. Ja, man kann da viele Möglichkeiten finden, je nachdem, was hier auf uns zukommt. Vor allem auch beten, dass die Politiker Weisheit haben, dass auch der Krieg endet, dass Verhandlungen kommen statt Waffenlieferungen. Ist ja auch schlimm, wenn man denkt, dass man durch Waffenlieferungen den Krieg beenden kann. Das wird ja immer weiter hochgeschaukelt. Das ist meine Meinung, okay, ich sage es ganz offen. Also da müssen wir um Weisheit beten für die Politiker, aber auch für uns selber, auch in den Gemeinden. Ja, lesen wir weiter, Malachi 3, ab Vers 16. Hier waren jetzt die Gottlosen genannt, die Hochmütigen. Und jetzt heißt es, aber die Gottesfürchtigen besprachen sich miteinander, die, die den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Also auch wir sollen miteinander beraten, wie wir leben in dieser endzeitlichen Entwicklung, dass wir durchhalten. Einer allein ist sehr schnell verloren und überfordert, aber viele Geschwister zusammen, die wirklich beten, sie werden auch die Weisheit haben. Und was soll auch hören auf die Brüder auch, die wirklich Weisheit vom Herrn geschenkt bekommen haben. Das sollten in der Regel die ältesten oder leitenden Brüder in einer Gemeinde sein, die ein inniges Gebetsleben führen und den Herrn um Weisheit anflehen, um die Herde richtig zu leiten. Es kann aber auch die Schwester sein, die innig betet für die Brüder und auch Weisheit hat. Auch da, ich habe sehr viel von meiner Frau immer wieder lernen dürfen. Sie sagt immer wieder auch zu mir, wenn dir Weisheit mangelt, dann bete. So steht es auch in Jakobus 1. Und wenn man eine betende Frau hinter sich hat, das ist wirklich sehr viel wert. Ja, da liegt ein Segen darauf. Und das wünsche ich jedem von uns auch. Und so heißt es hier weiter. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und jetzt kommt etwas Geheimnisvolles. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Was ist das für ein Gedenkbuch? Es gibt ja öfters diese Bücher in der Bibel und ich verstehe darunter grundsätzlich das Gedächtnis Gottes. Also Gott schreibt ja auch die 10 Gebote auf eine Tafel auf dem Berg Horeb und immer wieder ist von Büchern die Rede. Die Bibel selber ist auch eine Sammlung vieler Bücher. Ist ja nicht nur ein Buch, ja, die Bibel, sondern eine Sammlung von 66 Büchern, wenn man jetzt die Briefe auch als Buch zählt und so weiter. Und ja, was ist das für ein Buch? Da gibt es ja auch verschiedene andere Stellen mit Büchern. Zunächst lesen wir, um das besser zu verstehen, geht es ein bisschen hier in die Tiefe jetzt, 2. Mose 32, ab Vers 30. Da ist ja so, dass nachdem Mose auf den Berg gegangen war, beim Horeb, dass dann das Volk Götzendienst plötzlich getrieben hat. Auch Aaron, der Priester, hatte versagt und mitgemacht, hat sich der Demokratie sozusagen gefügt. Ist auch gefährlich, wenn man so nach der Mehrheitsmeinung handelt, auch in Gemeinden. Älteste oder leitende Brüder, die sollen nicht auf die Mehrheit hören, was so diktiert wird von außen, sondern allein auf Gott und sein Wort. Ist auch ganz wichtig. Ja. Wir sind dankbar, dass wir noch in einer Demokratie leben dürfen, jetzt politisch gesehen, aber in der Gemeinde ist so, dass Gott und sein Wort allein das Sagen haben und nicht die Mehrheitsmeinungen. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist ganz wichtig. Die Meinung der Mehrheit oder Minderheit muss immer anhand der Bibel geprüft werden. Sonst hätten wir heute alle möglichen noch schlimmeren Entwicklungen auch schon in den Gemeinden. Wenn man einfach nach der gesellschaftlichen Mehrheit ginge, dann kannst du die Gemeinden vergessen. Ja, das ist dann keine Gemeinde des Herrn mehr, sondern eine Gemeinde, so wie es der Staat diktiert. Ihr habt es ja auch hier im Osten schon erlebt, wie das dann ist, wenn dann vom Staat hier hineinregiert wird in Gemeinden. Aber auch jetzt haben wir es erlebt, die letzten Jahre, wie viele Gemeinden da einfach das alles blind mitgemacht haben, auch wenn es gegen Gottes Wort war. Ich will es vorsichtig das hier nur andeuten jetzt. Also 2. Mose 32 kommt dann dieses Gedenkbuch. Das wollte ich jetzt lesen. Es geschah am folgenden Tag, also ab Vers 30, 2. Mose 32, ab Vers 30, es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen mit diesem goldenen Kalb, ja. Und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Mose war der berufene Diener Gottes, ja, praktisch in priesterlicher Funktion damals, noch über Aaron. Und er hat auch versagt manchmal, aber an dieser Stelle nicht. Hier hat er ganz nach Gottes Wille gehandelt. Und dann heißt es, als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Seht ihr, das ist priesterlicher Dienst auch in einer Gemeinde, nicht im katholischen Sinn, sondern wirklich das heilige Priestertum von Petrusbriefen, dass die verantwortlichen Brüder in Gemeinden fürbittend eintreten für die ganze Gemeinde, dass sie in den Riss treten und die Gemeinde auch nicht im Stich lassen, ja, sondern weiter die Dienste machen, egal wie schwer die Lage ist. Die letzten Jahre konnten wir uns da bewähren oder auch nicht, je nachdem, wie man da umgegangen ist mit den Situationen. Und jetzt kommt es mit dem Gedenkbuch. Da sagt Mose jetzt tatsächlich Folgendes: Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, dann tilge, dann lösche mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und dann sprach der Herr Gott zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Da haben wir auch dieses Buch Gottes, in das, so verstehe ich das, manche verstehen es anders, die Namen derer geschrieben sind, die zu ihm gehören. Und hier ist an sich eine Stelle, also ich verstehe es so, andere vielleicht anders, dass das auch das Buch des Lammes ist, im Neuen Testament, dass das identisch ist, wo alle Erlösten eingeschrieben sind. Aber Gott sagt hier, dass er den daraus tilgt, der gegen ihn sündigt. Damit ist sicherlich jetzt nicht jede einzelne Sünde gemeint, sondern wenn man den gesamtbiblischen Kontext betrachtet, Hebräer 6, Hebräer 10, bezieht sich darauf, dass jemand ganz von Gott abfällt, sich lossagt. Manche sagen ja, man könne nicht abfallen, aber ich lese auf sehr vielen Seiten der Bibel, dass am Ende viele vom Glauben abfallen werden. Ja, es steht ja ausdrücklich geschrieben. Wie kann man dann sagen, man könne nicht mehr abfallen? Aber abgefallen bist du nicht jetzt bei jeder Sünde, ja? Da wäre man ja dauernd abgefallen, ist ja Unsinn, sondern nur, wenn man das Erlösungsopfer des Herrn Jesus nicht mehr in Anspruch nimmt. Das ist Abfall. Versteht ihr? Das wird ja oft verwechselt. Da kommen Leute zu mir, Geschwister: Oh, ich habe gesündigt, bin ich jetzt verloren, bin ich abgefallen? Ich sage, nein, du bist immer noch ein Gotteskind. Ich sehe, dass dir das leid tut. Auch jetzt beim Abendmahl gedenken wir daran, dass uns unsere Sünden leid tun. Und wir bekennen es dem Herrn und bereuen es und wollen uns auch stärken lassen, dass wir nicht so viel mehr sündigen. Gar nicht mehr sündigen funktioniert leider nicht, solange wir auf der Erde sind. Wer sagt, er sei ohne Sünde, macht Gott zum Lügner, 1. Johannes 1. Wir müssen und dürfen in dieser Demut bleiben, dass wir letztendlich in unserem Fleisch hier auf der Erde immer noch Versager sind. Aber Gott sei Dank, im wiedergeborenen Christen wohnt der Geist Gottes. Und Christus in uns gibt uns die Kraft, Sieg über die Sünde zu erlangen. Immer mehr, immer öfter, aber noch nicht vollkommen. Vollkommenheit werden wir erst beim Herrn haben, durch ihn, nicht aus eigener Kraft. Das ist jetzt gut reformatorisch, was ich da sage. Ja, Christus in uns, Christus allein, er macht es und nicht wir selber. Aber vor allem muss es biblisch sein, ja, das ist klar, nicht reformatorisch nur. So, und dann diese Bücher, das Buch, das kommt auch an anderen Stellen vor. Ganz kurz Daniel 7, Vers 10, da heißt es, das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Also es sind hier Bücher, das Gedächtnis Gottes, sage ich Ihnen, dass alle unsere Werke eingetragen sind. Alles, was wir getan haben, aber auch gesagt haben, der Mensch muss Rechenschaft ablegen für jedes Wort, auch für jedes unnütze Wort, das er gesagt hat, so sagt es der Herr Jesus. Schrecklich, wenn ich mir vorstelle, was ich schon alles gesagt habe oder auch nicht gesagt habe, wo ich geschwiegen habe und hätte reden sollen. Aber Gott sei Dank, durch das Blut Jesu werden wir gereinigt. Und deshalb brauchen wir unbedingt Jesus Christus. Aus eigener Kraft ist nichts getan. Und die Frage ist, hast du schon Jesus, der dich reinwäscht und der dir Kraft schenkt, ihm immer ähnlicher zu werden? Auch wenn wir es noch nicht auf Erden vollkommen erreichen, aber wir streben nach diesem himmlischen Kleinod. Also diese Bücher wurden geöffnet und da sind alle Werke der Menschen verzeichnet. Das lesen wir dann auch in Offenbarung 20. Und jetzt sehen wir der Zusammenhang Maleachi, Mose, Daniel, auch, und dann auch die Offenbarung. Die wichtigste Stelle mit den Büchern, wisst ihr, wo die ist? In der Offenbarung, ziemlich am Ende in Kapitel 20. Und das müssen wir unbedingt betrachten, wenn wir über das Gedenkbuch hier hören. Ich sehe da also den Zusammenhang, dass das praktisch dasselbe ist. Und Offenbarung 20, ab Vers 11, ist der Zusammenhang hier mit dem tausendjährigen Reich nach der Schlacht von Harmageddon, dann das Weltgericht. Und bei diesem Weltgericht stehen die Völker, die Nationen praktisch vor Gott. Und jetzt heißt es ab Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron, also Offenbarung 20 ab Vers 11, wer es noch sucht, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Dann sah ich die Toten, klein und groß, also alle praktisch so, vor Gott stehen und Bücher wurden geöffnet. Da haben wir wieder das Buch. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Es kann auch als das Buch des Lammes bezeichnet werden, etwa in Offenbarung 13 und anderen Stellen. Und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens oder des Lammes eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Also das Buch des Lebens ist das Buch unseres Herrn Jesus Christus, wer zu ihm gehört, der wird gerettet sein, die anderen in den Feuersee geworfen. Natürlich kommt jetzt gleich die Frage, was ist mit denen, die noch nie gehört haben von Jesus? Nun, da gilt Römer 1 und 2, es können Menschen auch Gott erkennen aus der Schöpfung und aufgrund ihres Gewissens. Gott wird niemand ungerecht verurteilen, da dürfen wir einfach drauf vertrauen. Aber wo von Jesus verkündet ist, da ist der Mensch in der Entscheidung, da hat er die Verantwortung, die richtige Entscheidung zu treffen. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist die Grundlage und das gilt absolut. Was mit denen ist, die nie was gehört haben, aber die können keinen Götzendienst machen. Es ist wichtig, dass wenn Menschen im Urwald sind, dass die nicht die Götzen anbeten, sondern allein den lebendigen Gott, der alles geschaffen hat. Und oft haben sie eine Ahnung auch von der Erlösung, wenn Missionare hinkommen, ja. das Himmelskind und wie diese ganzen Dinge heißen, wo auch schon eine Erkenntnis ist, auch der Erlösung. Aber das sind Geheimnisse, die müssen wir einfach so stehen lassen. Wichtig ist, dass wir ganz klar die Botschaft verkündigen, Jesus ist der einzige Weg. Und wer das bewusst ablehnt, der wird eben in den Feuersee geworfen, wer nicht im Buch des Lebens steht. So steht es im Wort Gottes. Ja, ich wünsche es keinem, diesen Ort ewiger Qual. Aber wir dürfen das nicht relativieren und leugnen, wie es manche Kreise ja leider machen, die Leute dann in einer falschen Sicherheit wiegen. Ja, egal, jeder kommt irgendwie in den Himmel über Buddha und Zarathustra und Koran und sind ja alles Wege zu Gott. Die Bibel sagt etwas anderes. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden, Apostelgeschichte 4 oder Johannes 14,6. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist unser Auftrag, das auch so deutlich zu sagen, auch wenn es heute oft keiner mehr predigt oder hören will. Ja, also dann steht hier eben das Buch des Lebens. Übrigens, wenn es heißt, gerichtet nach den Werken, da müssen wir einfach wissen, dass durch die Werke keiner gerettet werden kann, weil wenn wir noch so viele gute Werke tun, ein schlechtes Werk verhindert schon den Zugang zum Himmel, weil der Himmel ist ein absolut reiner Ort. Da kann gar keine Sünde hinein. Ja, deshalb brauchen wir diese Erlösung. Nach den Werken sind wir alle verloren. Und es ist nicht so wie in den fernöstlichen Religionen, dass das so eine Waagschale ist, wo dann die guten Taten die schlechten aufwiegen. Das hat sich der Mensch ausgedacht. Ja, das funktioniert nicht, weil der Himmel ist, wie gesagt, absolut rein. Keine einzige Sünde kann hinein. Wenn ich nur gute Taten tun würde, dann könnte ich mich selber erlösen. Aber das kann kein Mensch. Das hat allein der Herr Jesus getan. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig und grundlegend. Ja, Offenbarung 20 war das als kleiner Exkurs zum Buch des Lebens. Und jetzt möchte ich noch ein, zwei Verse aus Malachi lesen und dann werden wir zur Ermunterung ein Lied hören von Vater und Sohn. Wie heißt der mit Nachnamen? Familie, noch nicht, aber ihr könnt euch schon mal so langsam vorbereiten, damit es nicht so überraschend kommt. Also wir lesen noch weiter in Malachi 3, Vers 17. Sie sollen, sagt der Herr Zebaoth, an dem Tag, den ich machen werde, mein Eigentum sein und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Gottes auserwähltes Eigentum werden die sein, die zum Herrn gehören. Gott erwählt, wen erwählt Gott? Und da berühren wir jetzt auch wieder ein großes Geheimnis. Da wurden ja manche Lehrsysteme entwickelt. Ich denke vor allem an den Calvinismus, der ganz stark die Vorherbestimmung, die Erwählung betont. Ich gehe nicht so weit, sondern ich sehe das so von Römer 8 her, dass an erster Stelle Gottes Vorauswissen steht. Das heißt, wie ist es mit der Erwählung? Gott weiß voraus, weil er ja über Raum und Zeit steht. Er hat praktisch die ganze Zeit im Überblick. Ja, man muss sich so vorstellen, dass Gott Raum und Zeit schuf am Anfang, aber die Ewigkeit steht darüber. Und er schaut praktisch von Anfang bis zu Ende, überblickt Gott alles. Und er weiß auch, wie der Einzelne von uns antworten wird auf die Einladung, Jesus nachzufolgen. So hat er vorausgesehen, hat Gott vorausgewusst, dass Jakob, der Stammvater Jakob, die Heilslinie weiterführen wird, dass er auch trotz aller Schwachheit und Versagen, aber dem Herrn trotzdem treu dient, während Esau sein Erstgeburtsrecht, also sein Zwillingsbruder, sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft hat. Das waren doch Zwillingsbrüder, ja? Oder habe ich das falsch gesagt? Genau. Aber der eine, der Esau war ein bisschen früher, nicht? Und Fersenhalter dann, der Jakob, der hat sich dann nach ihm rausgezogen. Aber Esau war der Erste. Aber der hat es gering geachtet, Erstgeburtsrecht, ja, das ganze väterliche Erbe und so weiter. So wurde dann der Jakob an seine Stelle eingesetzt. Und deshalb heißt, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. So steht es in Malachi und auch im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, ja, in dem Bereich, wo es um die Erwählung geht. Aber die Erwählung ist eben so, das hängt mit Gottes Vorauswissen zusammen. Er weiß voraus, dass du Jesus annehmen wirst oder ablehnen. Und der dann den Herrn Jesus annimmt, in sein Herz nimmt, der ist auch erwählt, so einfach ist es zu verstehen. Und der andere eben nicht. Aber nicht so in dem Sinn, dass Gott die Leute einfach in die Hölle wirft, so wie er will, und sagt, du bist nicht erwählt, du kommst in die Hölle, sondern es ist trotzdem unsere Verantwortlichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Damit fügen wir nichts zur Erlösung hinzu. Auf 100% ist das Heil auf Golgatha vollbracht durch das Blut Jesu Christi. Aber wir haben die Verantwortung, es anzunehmen. Das ist kein Werk, sondern es ist einfach die Annahme des Herrn. So verstehe ich auch hier die Antwort auf den Calvinismus, weil die gehen einen Schritt weiter und reden dann auch von der Vorherbestimmung. Ja, der eine ist zur Verdammnis vorherbestimmt, der andere zur Erlösung. Das würde ich so nicht lehren. Aber Gott weiß es voraus, wer es annehmen wird. Also ich gehe da einen Schritt weniger weit als die lieben calvinistischen Lehrer. Ja. Okay, es sind trotzdem auch Geschwister, aber diese Lehre kann sehr grausam sein. Ja. Dave Hunt hat ein Buch geschrieben über den Calvinismus, 600 Seiten, kritisch darüber, mit dem Titel Es ist eine Frage der Liebe. Eine Frage der Liebe heißt es. Und zwar sein letztes Werk vor seinem Heimgang. Und da hat er sich sehr ausführlich mit dieser Lehre auseinandergesetzt. Also Erwählungslehre, wir dürfen das nicht überdehnen. Gott weiß es voraus und wer es annimmt, der ist auch erwählt, aber er muss selber die Entscheidung treffen. Es wird niemand einfach so dann in die Hölle geworfen. Ich habe es vielleicht ein bisschen zugespitzt gesagt, ja, man möge mir verzeihen, aber damit ihr es auch besser versteht, was letztendlich die Konsequenz einer solchen Lehre ist, wenn die zu starr wird, wenn die ganz starr wird und unbeweglich. Wir dürfen Gott nie in ein, ich sag mal, Korsett spannen, ja, und irgendwie beschränken in seiner Freiheit und auch den Menschen nicht zu einer Marionette degradieren. Das dürfen wir nicht machen. Gott handelt in der Heilsgeschichte und er ist auch gnädig und barmherzig und möchte. Er möchte ja, dass alle gerettet werden, nicht alle Arten von Menschen, sondern letztendlich alle Menschen, aber nicht jeder nimmt es an. 2. Korinther 5, lasst euch versöhnen mit Gott, steht da. Und das ist der Aufruf zur Entscheidung, es auch anzunehmen. Ich könnte jetzt noch vieles dazu sagen, aber so viel jetzt nur zu diesem Vers. Vers 18. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen den Gerechten, dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Hier noch als Illustration ergänzend Psalm 1, ist ja auch sehr bekannt. Und es ist eine deutliche Ermutigung, auch hier das Rechte zu tun. Da wird ja auch gewarnt, dass man sich nicht identifizieren soll oder eins machen soll mit den Gottlosen, mit den Spöttern. Da heißt es im Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Nicht ohne Grund steht das am Anfang des Psalters. Denn es geht immer wieder darum, ganz auf die Seite des Herrn und nicht auf den Weg der Gottlosen zu gehen. Ja, es ist wie oft schwer, wenn man eingeladen ist. Ich gehe da auch zu Ungläubigen, zu Geburtstagsfeiern zum Beispiel und so weiter. Aber ich versuche da ein Licht zu sein, bewusst nicht mitzulachen bei schlüpfrigen Witzen. Ich bin auch humorvoll, aber bei manchen Witzen lache ich da nicht mit. Und ich bleibe auch nicht so lange, bis dann die Leute betrunken sind und es dann so abtrifft, abgleitet. Man muss da gewisse Grenzen setzen. Wenn ich dahin gehe, dann eben auch zu missionarischen Zwecken. Aber man darf sich nicht eins machen mit dem, was die Gottlosen so lustig und gut und witzig finden. Also da müssen wir auch heilige Grenzen wahren und auch nicht die Sünden dieser Welt mitmachen. Wir können uns an vielem freuen. Es gibt ja auch eine Mini-Welt zum Beispiel. In Liechtenstein war ich mal vor Jahren oder solche Dinge. Gott hat auch die Schöpfung wunderbar gemacht. Aber es gibt auch Orte und Dinge und Filme und so weiter, die ein Christ nicht sich zumuten sollte, wo wir auch heilige Grenzen aufrichten. Auch im Umgang mit dem Internet ist das ganz wichtig, dass wir uns durch den Heiligen Geist in uns, aber auch durch unseren Willen natürlich, der von Gott geprägt sein sollte, bewahren sollten vor Dingen, die uns verunreinigen. Das ist ganz wichtig. Heutzutage natürlich schwerer als früher, wo oft nur ein Klick entfernt die Sünde lauert. Da wollen wir wachsam sein, aber auch Buße tun, wenn man versagt hat. Und auch beten für unsere Kinder, die in einer schweren Zeit, was das betrifft, aufwachsen. Professor Spitzer hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Digitale Demenz. Also auch Kinder und Jugendliche können schon dement werden, wenn sie nur noch virtuell unterwegs sind. Das ist eine große Gefahr und natürlich auch für die Entwicklung. Also wenn man Kontakt hat mit ungläubigen Menschen, dann natürlich, um ihnen vor allem durch unsere Taten, durch unser Leben, nicht nur anpredigen, sondern vorleben, auch die Liebe Jesu, aber sich nicht eins machen mit dem, was Sünde ist. Da müssen wir ganz klar sagen, da kann ich jetzt nicht mitmachen. Also ich bete aber für dich, dass du das auch nicht mehr brauchst. Zum Beispiel einen übermäßigen Alkoholkonsum oder Drogen oder Rauschgifte jeder Art und so weiter. Das sind auch solche Dinge. Wir sollen ja unseren Körper nicht zerstören und nüchtern und wachsam sein. Dann Vers 19, Malachi 3, Vers 19. Und jetzt kommt eigentlich unser Thema immer stärker von heute, der Tag des Herrn kommt. Wer schon da war die Abende, weiß ja, dass es ein bisschen länger geht. Der erste Abend hat 1,5 Stunden gedauert. Von daher werde ich mich heute ein bisschen kürzer fassen. Vielleicht nur 1,25 Stunden. Siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Ja, nochmal eine deutliche Warnung, dass das Gericht kommt über alle Gottlosigkeit und Sünde dieser Welt. Und wer nicht umkehrt rechtzeitig, hier steht's, brennend wie ein Ofen, wie Stoppeln, die verbrennen. Es wird weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben. Und jetzt aber die Verheißung für die Gläubigen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall oder wie Mastkälber, übersetzt Luther. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Die Sonne der Gerechtigkeit. Nach meinem Verständnis ist dann schon ein Vorausblick auf das himmlische Jerusalem. Da heißt es nämlich, jetzt kommen wir wieder zur Offenbarung, Kapitel 21, ab Vers 22, also die Vollendung der Heiligen und Gläubigen beim Herrn, Offenbarung 21, ab Vers 22, einen Tempel sah ich nicht in ihr, in dieser himmlischen Stadt, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt braucht keine Sonne, auch keinen Mond, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das ist doch wunderbar. Hier haben wir ja auch eine wunderschöne Sonne. Wir freuen uns immer, aber wir wissen, diese Sonne kann auch gefährlich sein. Zu viel Sonne, Gefahr von Hautkrebs, Alterung. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass die Strahlung zu stark ist. Umso schneller altert man auch. Die Zellen nutzen sich auch, das wissen wir auch. Aber im Himmel, da wird keiner mehr altern oder krank werden oder sterben. Da werden alle Schmerzen hinweggetan sein, wenn Gott selber uns erleuchtet und das Lamm, Jesus Christus, das zu Rechten Gottes, des Vaters sitzt und um den Thron Gottes, die 7 Geister Gottes, der Heilige Geist in seiner Vollkommenheit. Das ist ja beschrieben wunderbar in Offenbarung 4 und 5, dieser Hofstaat Gottes. Könnt ihr da auch mal nachlesen. Also wir können durchaus manches wissen über die Ewigkeit, über die Herrlichkeit. Wir müssen es nur lesen in der Bibel. Gott selber ist das Licht und die Leuchte ist das Lamm. Nicht zerstörerisch, sondern lebensspendend ist diese Sonne der Gerechtigkeit und wir werden dort nie mehr sterben, sondern ewig leben. Und übrigens das ewige Leben, wann beginnt das? Wenn wir beim Herrn sind? Nein, es beginnt für den Gläubigen jetzt schon, sobald der Geist Gottes in uns Wohnung genommen hat, dann ist der Tod nur noch ein Übergang. Der kann zwar noch schmerzlich sein, wenn unser Leib hier abgelegt wird durch das Sterben, aber letztendlich sind wir jetzt schon im Herrn und ein wirklich Gläubiger hat letztendlich keine Angst vor dem Tod, würde ich mal sagen. Vielleicht vom Sterben, ja, dass man vielleicht da noch leiden muss, verfolgt wird, vielleicht umgebracht oder einen Unfall hat oder eine schwere Krankheit. Das ist nicht leicht, will ich auch gar nicht runterspielen. Habe ich auch Angst davor, ja. Aber vor dem Tod selber habe ich keine Angst. Denn ich weiß ja, es ist dann nur ein Übergang von diesem Zustand in den Zustand des unzerstörbaren Herrlichkeitsleibes, mit dem der Herr uns übergleiten oder neu begleiten wird, je nachdem, ob wir entrückt werden oder durch das Todestal hier gehen. Freut ihr euch auch darauf? Gerade wenn man älter wird und manche Wehwehchen hat, ich habe auch so abgenutzte Halswirbel und so, deshalb bewege ich auch immer den Kopf so. Das wird dann alles weg sein. Wir werden wieder uns gut bewegen können wie ein 20-Jähriger. Und ich weiß auch nicht, wie wir dann da genau aussehen, ob wir da 20 oder 30 oder 50 sind. Ich denke, da müssen wir uns keine Gedanken machen, ob wir dann wieder Haare haben oder nicht. Ja. Es wird einfach ein Herrlichkeitsleib sein. Und das Wunderbare ist, wir werden auch Mose und Elia erkennen. Der Beweis bei der Verklärung haben ja auch die Apostel, Johannes, Petrus und wer war noch dabei? Jakobus. Die drei waren ja mit auf dem Berg der Verklärung und haben in wunderbarer Weise Mose und Elia erkannt. Und deshalb, wir werden auch alle erkennen, auch unsere Lieben, die auch im Glauben heimgegangen sind, auch unsere Vorfahren. Es wird interessant sein, ja, wie mein Ur-Ur-Urgroßvater und so weiter ausgesehen hat, wenn der gläubig war. Und also das ist dann schon, da werden wir, wird es uns nie langweilig werden. Vor allem aber werden wir den Herrn Jesus sehen. Das ist das Schönste und Wichtigste. Und so heißt es auch in Maleachi 3, Vers 20, wir nähern uns so langsam dem Ende des Kapitels, aber es kommt noch ein großes Thema gleich. Maleachi 3, Vers 20, die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Also Freude, Heilung, ewige Gesundheit. Und so steht ja auch in Offenbarung 22, 3 bis 5, kann man da zumachen die Seite, und es wird keinen Fluch mehr geben, Offenbarung 22, ab Vers 3, keinen Fluch mehr geben. Seht ihr, das erinnert uns an das Ende von Maleachi. Ich werde das Land nicht mehr mit dem Bann schlagen. Der Bann ist ja auch so ein Fluch, aber über das irdische Israel auch zunächst. Aber auch hier in der Ewigkeit, himmlischen Jerusalem, wird es keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, seine Knechte werden ihm dienen, sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, und jetzt, liebe Geschwister, kommt auch noch ein Thema, das will ich jetzt nicht übergehen, das interessiert sicherlich manche, wie das zu verstehen ist. Jetzt kommen nämlich Mose und Elia hier nochmal vor am Ende des Alten Testaments. Und die kommen ja auch in der Offenbarung wieder vor, ja, ganz klar. Lasst euch überraschen. Es heißt jetzt hier in Vers 22 und 23, also letztendlich bis zum Ende, denkt an das Gesetz des Mose, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Berg Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Gebote und Rechtsbestimmungen. Mose und jetzt Elia, siehe, ich will euch den Propheten Elia senden, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und wird das Herz der Söhne ihren Vätern zuwenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Mose und Elia, praktisch, das sind, sage ich mal, die größten Gestalten des alten Bundes, des Alten Testamentes. Mose steht als Verkörperung des ganzen Gesetzes Gottes. Und Elia als der größte, Mose war auch ein Prophet, aber Elia steht praktisch so für die Propheten, so als Krönung, der auch das Gericht über die Baals und Astartepriester und so weiter gehalten hat. Und beide hatten auch ein etwas anderes Ende. Elia ist gar nicht gestorben, der wurde direkt hinweggenommen auf dem feurigen Wagen, entrückt. Deshalb, auch im Judentum ist immer die Erinnerung geblieben, dass Elia einfach nicht gestorben ist, sondern auch wiederkommen wird. Man hat das immer erwartet. Auch Johannes der Täufer wurde ja damit identifiziert, obwohl er gesagt hat, er ist es nicht, aber er kam in der Kraft des Elia, Lukas 1, Vers 17. Ja, die Funktion des Elia hat er praktisch vertreten, denn, das haben wir auch schon gehört, die Tage, bevor der Messias kommt, kommt erst der Vorausgänger, der den Weg bereitet in der Wüste, Jesaja 40, und als der Herr Jesus zum ersten Mal erschienen ist, an der Taufe beim Jordan, da war ja dann Johannes der Täufer und hat ihn auch getauft, damit alle Gerechtigkeit erfüllt würde. Und wenn Jesus wiederkommt, da wird auch Elia wieder auftreten. Man mag jetzt darüber spekulieren, ob wirklich Elia in physischer Gestalt wiederkommt oder ob es ein Prophet ist, in der Macht und der Funktion des Elia. Wir müssen es einfach offen lassen. Ja? Ich möchte beides jetzt nicht ausschließen. Genauso bei Mose, das gleiche Mose, der wurde ja von Gott selber begraben und man hat sein Grab ja nicht gefunden. Das ist also ein Geheimnis Gottes auf dem Berg Nebo. Und übrigens ist das alles die gleiche Gegend, die Himmelfahrt des Elia und die Bestattung des Mose und die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Das hat sich alles abgespielt beim Berg Nebo und dann sieht man von der Taufstelle Jesu aus. Ich war da auch schon mehrfach, habe auch da schon getauft, Geschwister. Das ist eine wunderbare Stelle in der Nähe von Jericho, wo man praktisch hinaufblicken kann, auch auf den Berg Nebo. Also das ist alles ein geografischer Zusammenhang. Sehr interessant, wie die Prophetie auch bis hin ins Geografische, Topografische zusammenhängt. Also wir sehen auch diese wunderbare Einheit der Heiligen Schrift. Wer war denn schon in Israel von euch? Ja, also doch viele, habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Es gibt ja mehrere Taufstellen am Jordan, die klassische im Jardinit, am See Genezareth-Ausfluss oder auch ganz in der Wüste unten Richtung Todesmeer. War da schon jemand von euch in dieser Originaltaufstelle? Ja, genau. Da seht ihr ja auch den Berg Neo und wo Elia auch hinweggenommen wurde. Also sehr bewegend, wenn man an diesen Stellen ist. Ja, man fragt sie jetzt auch, warum der Bann am Ende steht, das ist ja sowas Negatives, letzter Satz oder Halbsatz, damit ich nicht komme in das Land mit dem Bann schlage. Aber es ist ja positiv, nicht mit dem Bann schlage. Da wird der Segen sein, ja, die Erneuerung. Jetzt aber nochmal zu Mose und Elia. Wo tauchen die denn in der Offenbarung noch auf? Was denkt ihr in der Offenbarung an Johannes, die Fachleute jetzt hier unter uns? Die zwei Zeugen, ja, seht ihr auch so, genau. Und warum? Die Namen werden nicht genannt, aber die Funktion, was die gemacht haben. Und deshalb müssen wir doch noch ein paar Minuten verwenden. Ich hoffe, dass noch niemand müde ist. Offenbarung 11, ab Vers, ja, ich kann jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, mal ab Vers 3. Ich werde meine zwei Zeugen befähigen, 1260 Tage zu weissagen, in Säcke gekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und da seht ihr, ich habe es gestern schon gesagt, dass sich Prophetie auch mehrfach erfüllt. Nicht nur Mose und Elia, sondern hier werden auch die zwei Ölbäume und zwei Leuchter genannt. Und das ist eine Erfüllung von Sacharja 4, wo ja bei dem zweiten Tempel Zerubabel und Jeschua auftreten. Der Statthalter und der Prophet oder ja, Priester. Und auch die werden mit Ölbäumen bezeichnet, die praktisch durch den Geist Gottes durch sie wirkt, damals in Israel. Die werden auch wieder auftreten, so Weissagen. Aber nicht nur sie, sondern jetzt geht's weiter. Und wenn jemand ihnen schaden will, dann kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, so wird er getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Wer hatte auch diese Macht? Eben Elia, das ist der Hinweis auf Elia. Und eben auch genau die gleiche Zeit, 3,5 Jahre. Nicht? Sehr beeindruckend. Und sie haben Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln. Und wer hatte diese Macht? Mose, das ist ganz klar. Die Erfüllung wieder von Mose, das war, glaube ich, die erste Plage in Ägypten, das Wasser in Blut, ja, genau. Und mit die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und töten. Und dann werden die Leichname da liegen, ich mache es jetzt kurz, und sie werden aber auferstehen, werden wieder auferweckt. Also das sind diese Propheten, also nicht nur Mose, Elia, auch Zerubabel und Jeschua. Und deshalb denke ich eher, dass es die Funktion ist, dass das alles zusammengefasst wird in zwei Propheten, die am Ende auftreten, wo alle diese Funktionen, dieser insgesamt sogar vier Personen, und vielleicht noch weitere Propheten, alles zur Steigerung nochmal kommen. Und dann wird eben auch das Ende kommen, die Gemeinde wird zum Herrn geholt, das heißt ja bei der letzten Posaune. Ich will jetzt nicht diskutieren über den Zeitpunkt der Entrückung, aber ich sehe das an sich ganz einfach, dass die letzte Posaune die siebte Posaune ist. Und da heißt es ja auch in Offenbarung 11, dass da die Entrückung ist bei der siebten Posaune. Es steht ganz klar da. Ich weiß nicht, warum es viele nicht verstehen. Denn da heißt es ja bei der siebten Posaune, Die Völker sind zornig geworden, also Vers 18, Offenbarung 11, Vers 18. Und die Völker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, die Toten zu richten und deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, den Lohn zu geben und die zu verderben, die die Erde verderben. Da steht ganz klar, jetzt ist die Zeit, dass das Zorngericht, also der Zorn über die Erde ergeht, die Zornschalen kommen ja dann, und gleichzeitig aber bekommen die Heiligen, das sind die Gläubigen, die da noch da sind, ihren Lohn, jetzt bei dieser siebten Posaune. Und den Lohn bekommen sie nach der Entrückung im Preisgericht. Also steht ganz klar, ich weiß nicht, warum das viele nicht sehen. Lest einfach mal so, ist ganz klar, wenn die Heiligen Lohn bekommen, dann werden sie entrückt und dann ist auch das Preisgericht. So einfach ist die Bibel, man muss da nicht viel umdeuten. Nicht? Aber okay, so, in einem Satz erklärt. Also, jetzt die Offenbarung. Das 11 haben wir gehört, die zwei Zeugen, die werden übrigens auch entrückt, zum Himmel aufgenommen dann. Und vielleicht noch ein Zitat von John MacArthur, er ist Calvinist, aber gemäßigter. Und ich lese seine Studienbibel immer wieder mit Gewinn. Alles von den Fußnoten übernehme ich aber nicht. Man muss überall prüfen, auch bei dem, was ich sage. In aller Schwachheit ja und Demut wollen wir diese Botschaften bringen. Und John MacArthur hat doch ein Zitat von ihm noch gegen Ende jetzt, diese Auslegung, Fußnote zur Offenbarung 11, 5 bis 6. Warum auch er das doch Richtung Mose und Elia deutet. Ich finde es sehr interessant, diese Argumentation, deshalb lese ich es vor. Er sagt, es ist zwar unmöglich, dogmatische Aussagen über die Identität dieser beiden Zeugen zu treffen, doch mehrere Beobachtungen legen nahe, dass es sich um Mose und Elia handeln könnte. Erstens, wie Mose schlagen sie die Erde mit Plagen und wie Elia haben sie die Macht, den Regen zurückzuhalten. Zweitens, die jüdische Überlieferung erwartete, dass in der Zukunft sowohl Mose als auch Elia wiederkommen. 5. Mose 18, Maleachi 3, ja, da haben wir ja genau diese Stellen. Dann drittens, Mose und Elia erschienen bei der Verklärung Jesu, die eine Vorausschau war auf Christi Wiederkunft. Viertens, sowohl Mose als auch Elia forderten mit Hilfe übernatürlicher Mittel zur Buße auf. Fünftens, Elia wurde lebendig in den Himmel entrückt und Mose wurde von Gott an einem unbekannten Ort begraben, habe ich ja schon erklärt. Und sechstens, die Dürre, die die zwei Zeugen erwirken, ist genauso lang wie die Dürre, die Elia herabrief. 3,5 Jahre, auch Jakobus 5, Vers 17 ist hier noch eine Parallele. Soweit das Zitat von MacArthur. Und ja, wollen wir auch da uns freuen, dass der Herr bis zum Ende noch Boten, Propheten schickt, dass er uns nicht allein lässt in dieser schweren Zeit, in dieser Endzeit, sondern immer wieder Boten schickt, die auch der Gemeinde beistehen. Und jetzt nochmal zu Vers 24, deshalb habe ich vorhin Vater und Sohn erwähnt. Das ist auch eine interessante Aussage. Er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder, oder auch Söhne, wie man es übersetzt hier, aber es sind schon die Kinder gemeint, wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Nun, wenn man das jetzt so ganz einfach versteht, offenbar gibt es ja Spaltung innerhalb der Familien, wenn es um Jesus geht. Der Herr Jesus sagt ja selber, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Er meint damit aber, dass der eine in der Familie den Herrn annimmt und der andere ablehnt. Leider haben wir das ja in vielen Familien. Es ist leider eher die Ausnahme, dass alle Familienmitglieder den gleichen Glaubensschritt getan haben. Und deshalb, es ist ein Segen, wenn natürlich eine Familie, wenn alle gerettet sind, das ist dann eine wunderbare Harmonie. Aber leider ist oft so, einer bekehrt sich, der andere nicht. Oder einer fällt vielleicht sogar wieder ab, gewinnt die Welt lieb, so wie Demas. Oder nicht alle Kinder sind gerettet, manchmal auch die Eltern nicht. Also bei uns kam ich zuerst zum Glauben, dann die Eltern. Also das ist unterschiedlich. Und da kann ich einfach nur sagen, beten, aber auch in Liebe vorleben, nicht dauernd anpredigen, sage ich auch den Ehepartnern, also die einen noch nicht geretteten Ehepartner haben, ob Mann oder Frau, also die Frau, den Mann oder der Mann, die Frau, nicht anpredigen, sondern einfach die Liebe Jesu vorleben. Das ist viel besser, als wenn man so immer so bedrängt. Denn es ist immer eine persönliche Entscheidung, die der Mensch trifft für Jesus. Ja. Und ja, dann kann man gelegentlich auch mal was sagen vom Wort Gottes her. Warum bist du nicht mehr so aufbrausend wie früher? Warum ist dir so wichtig, in Gottesdienst zu gehen? Warum liebst du mich, obwohl ich so grob zu dir bin? Ich sage mal so ein paar Beispiele. Ich weiß, wir Christen sind auch nicht immer vollkommen, ist klar, sind keine Übermenschen, aber wir haben doch die Kraft des Herrn. Und wichtig ist, gerade wenn wir Christen sein wollen, dass wir, und das halte ich fürs Wichtigste auch in der Ehe, dass wir uns nicht zu schade sind, auch um Vergebung zu bitten. Ja, das mache ich auch immer mal wieder, auch bei uns in der Familie, kommen auch, obwohl wir gläubig sind, aber trotzdem auch manchmal Verletzungen vor. Und da ist wichtig, dass ich meine Frau um Vergebung bitte oder sie mich oder auch die Kinder habe ich schon öfters mal um Vergebung gebeten, wenn ich zu laut war, wenn ich mich über was aufgeregt habe. Und das kommt ja auch in den besten Familien vor. Und da dürfen wir nicht zu stolz sein, uns da auch zu demütigen. Versteht ihr? Vielleicht habt ihr das nicht nötig, bei euch ist alles perfekt, okay. Ich kenne euch ja jetzt nicht alle so. Aber wenn man ehrlich ist, zu Hause ist gerade am schwierigsten, wo man sich halt Tag für Tag und dauernd erlebt. Und man weiß ja, diese Corona-Zeit, wo die Leute eingesperrt waren, das war ja nicht gerade so förderlich. Und ich habe auch gedacht, oh, wie wird das werden mit den Kindern, die Pubertät, ja, und so, damals so richtig, und dann dauernd zusammen. Und dann haben wir einen Familienrat gemacht und gesagt, guck mal, wir sind jetzt ich habe damals schon gesagt, das ganze Ding geht 3 Jahre, es war ja schon im Regierungsplan 2012 gestanden, in dieser Pandemieplanung, dass das ungefähr 3 Jahre gehen würde. Wir werden jetzt einige Jahre hier sehr eng aufeinander sitzen und da wollen wir halt gewisse Regeln halten, wollen uns lieb haben und vergeben, wenn was schief geht. Das ist auch wichtig, ja, dass wir auch da weise sind und ehrlich miteinander. Und wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, dass man es auch nicht unter den Teppich kehrt, sondern in Weisheit bereinigt. Ja, ich könnte jetzt noch stundenlang reden, ihr seht, aber das wird auch zu viel. Man kann nicht alles behalten, man kann es nachhören. Habe ich gehört auf der Homepage bibelglaube.de, ja, freut mich, vielen Dank. Und wenn irgendwas vielleicht zu viel war, vielleicht auch nicht im Herrn oder so, dann vergebt mir, ich bin auch immer wieder von der Gnade des Herrn abhängig, bei allem, was ich predige. Und auch da wollen wir barmherzig miteinander sein. Ja, der Tag des Herrn kommt. Ich schließe jetzt mit 2 Gedichten, die ich mal zu diesem Thema geschrieben habe in meinen Liedern. Und singen kann ich leider nicht. Ich würde es gern vorsingen, aber ich trage es einfach wörtlich vor. Und zwar, das erste Gedicht lautet so: Wenn keiner damit rechnet, wird er kommen. So plötzlich wie ein Dieb in dunkler Nacht. Sind wir dann auf sein Kommen vorbereitet und haben wir für ihn gewacht? Vielleicht in 30 Jahren, vielleicht heute. Nicht einer weiß die Stunde, weiß die Zeit. Doch eines ist ganz sicher, er wird kommen. So halten wir das Öl bereit. Jetzt gibt es viele Kriege, Katastrophen. Doch alles das beendet unser Herr. So lasst uns fröhlich hier schon für ihn wirken und alles tun zu seiner Ehr. Ja, und das zweite Gedicht ist ein Gebet und das möchte ich auch als Gebet mit uns sprechen. Wir können uns dazu erheben. Jesus, wenn du wiederkommst, wird dich jeder sehen. Dann wird auch der Zweifler wach und bleibt staunend stehen. Wer dich hier verleugnet hat, den kennst du dann nicht. Doch wer fest zu dir sich hält, folgt dir nach ins Licht. Jesus, wenn du wiederkommst, dann kommst du mit Macht, wie der Blitz vom Himmel fährt in die schwarze Nacht. Und die Toten stehen auf, treten vor den Thron. Wer im Buch des Lebens steht, der hat ewigen Lohn. Ja, Herr Jesus, komme bald. Diese Welt vergeht. Stelle über Hass und Krieg deine Majestät. Keine Krankheit wird mehr sein, keiner mehr, der weint, wenn dein Volk im Frieden lebt, ganz mit dir vereint. Amen.